Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen und willkommen heißen, auch wenn ich heute selbst Gast bin. Es war ja nicht so geplant, dass ich heute predige, aber wie ihr mitbekommen habt, dadurch, dass mein Kollege verhindert ist, durfte ich einspringen. Und für heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ich ungemein wichtig halte und mit der ich mich andauernd beschäftige, auch selbst. Nämlich mit dem Thema Perspektive. Deine Brille bestimmt, was du siehst. Und wie schon bei meiner kurzen Vorstellung vorhin, habe ich gerade darüber nachgedacht, wie sich meine Perspektive, was die Marienhöhe angeht, sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Weil als ich gekommen bin, ich war ein kompletter Fremder und ihr alle als Gemeinde, als Campus, als Schule, wart Fremde. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor 20 Jahren, wir haben ein 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr gefeiert mit meiner Frau, vor 20 Jahren habe ich hier auf der Marienhöhe geheiratet. Ja, ich war gerade mal 3 Jahre in Deutschland, kaum auf der Marienhöhe gewesen und dann habe ich hier geheiratet. Ich hatte meine Hochzeit hier und ich habe gedacht, mein Gott, ich glaube, ich habe 95% der Hochzeitsgäste nicht gekannt. Also ich war der Bräutigam, der die Hochzeitsgesellschaft nicht kannte. Ich kann mich noch erinnern, wie nett so und freundlich die Leute da anstanden, hier auf der Aulawiese. Alle kamen vorbei, haben uns ein Geschenk überreicht, haben uns angestrahlt, alles Gute gewünscht. Und ich dachte, wer sind wohl diese Menschen? Aber es war ein gutes Gefühl schon damals, diese freundlichen Menschen zu sehen. Man hat sich zu Hause gefühlt. Und als wir dann die Geschenke ausgepackt haben und viele haben auch Geldgeschenke gemacht, habe ich gesagt, das ist unglaublich. Wir können jetzt unser Auto, was wir gerade vorhin so als Studenten gekauft haben, vom Kredit ablösen. Wie schön ist das? Also die ersten Erfahrungen waren sehr positiv mit der Marienhöhe. Und jetzt nach 20 Jahren kann ich nur sagen, dass Marienhöhe wirklich zu einem Zuhause geworden ist. Im Endeffekt, wir sind alle Marienhöhe in unserer Familie. Meine Kinder sind hier auf die Marienhöhe gegangen zur Schule. Ich arbeite seit 7 Jahren mittlerweile hier auf der Marienhöhe und seit einem Jahr ist sogar meine Frau hier. Wir sind komplett Marienhöhe. Ja. Und wie gesagt, die Perspektive, die damals schon sehr positiv war, hat sich verändert und ich kann sagen, heute ist noch viel positiver geworden. Und ich finde, dass man von der Marienhöhe unglaublich lernen kann und man hier unglaublich wachsen kann. Heute war ich kurz auf eure Homepage, weil ich noch etwas sehen wollte, so über den Gottesdienst. Und dann blieb ich hängen bei dem, was die Techniker da alles reingestellt haben. Und ich habe gedacht, mein Gott, das müssen wir in unserer rumänischen Gemeinde auch so machen. So ein System brauchen wir auch. Und wie cool, dass es so Menschen gibt, von denen man lernen kann, die man vielleicht sogar um Hilfe bitten kann, könntet ihr uns. Deswegen bin ich sehr gerne hier und ich bin sehr froh, euch als Gemeinde, euch als Menschen hier auf der Marienhöhe zu kennen. Und deswegen ist für mich auch eine Ehre, heute zu euch sprechen zu können über dieses Thema Perspektive. Deine Brille bestimmt, was du siehst. Es ist für mich erstaunlich, wie oft Menschen eine Sache anschauen und zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Habt ihr das selbst erlebt? 2, 3, 4, 5 Menschen schauen sich eine Sache an, erleben eine Sache an und dann redest du mit ihnen und die erzählen dir komplett unterschiedliche Geschichten. Habt ihr das erlebt? Also ich merke, dass das passiert an sehr unterschiedlichen Stellen. Du redest mit Menschen und die einen sagen, Religion ist das Schönste, was es gibt. Diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zu anderen Menschen. Sinn im Leben zu haben, Werte zu haben. Und es gibt andere Menschen, die sagen, das ist Opium fürs Volk. Du redest mit Menschen, auch hier auf der Schule, ich bin jetzt Schulpastor und ich frage sie manchmal so, wer ist dein Lieblingslehrer? Und dann kommt manche Schüler und sagt, boah, der Herr so und so oder die Frau so und so, das ist, ey, ich liebe es. Ich würde zum Unterricht gehen, auch wenn sie über Schnecken unterrichten würde, oder egal was, ich gehe dahin, es ist der beste Lehrer, die beste Lehrerin. Und 3 Stunden später redest du mit jemandem, mit einem anderen Schüler aus der Klasse und sagst, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich diese Klasse verlassen kann. Also der Herr so und so, die Frau so und so ist die schlimmste Lehrerin, die es gibt. Und du stehst manchmal da und sagst, bin ich jetzt im falschen Film? Wie kann es sein, dass 2 Menschen auf einen anderen blicken und zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen können. Manche Menschen schauen auf die Adventisten und sagen, das ist die netteste und die schönste und die beste Gruppe von Menschen, die mir je begegnet ist. Und dann kenne ich andere Menschen und sage, gefährliche Sekte. Hab bloß nichts mit denen zu tun. Ich bin mit 16 Adventist geworden und ich habe beides erlebt. Es gab Menschen, die gesagt haben, hey, du musst unbedingt mitkommen. Komm mal und erlebe mal diese Menschen, komm. Und es gab andere, die sagten, bleib bloß fern. Das sind die gefährlichsten, das sind Wölfe in Schafpelzen. Und man fragt sich, wie können Menschen auf dieselbe Sache schauen und zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen? Und jetzt merke ich, dass in meiner Perspektive ich diese Fanbedienung nicht habe. Könnte mir jemand helfen, damit wir auch weiterkommen und nicht bei der ersten Folie hängen bleiben? Okay, das ist schon ein klassisches Bild, das kennt ihr alle. Ja? Wir schauen jetzt alle auf dieses Bild und ihr sagt mir, was ihr seht. Also wer von euch sieht da eine alte Frau? Wer sieht da das Gesicht einer alten Dame? Okay. Ich sehe ein paar Hände. Wer sieht da genau entgegengesetzt eine junge Dame? Okay, wow, mehr sehen die junge Dame. Und jetzt die letzte Frage, wer von euch sieht beides? Junge Dame, alte Dame? Okay, auch viele. Wie gesagt, dieses Bild ist schon über 25 Jahre alt. Stephen Covey hat es benutzt in seinem Buch Die sieben Stufen zur Effizienz und zur Effektivität, Entschuldigung. Und mittlerweile ist er sehr bekannt. Aber das ist ein gutes Beispiel von etwas, wo wir alle drauf schauen und wir doch sehr unterschiedliche Sachen sehen können. Und heute würde ich gerne, dass wir etwas lernen, weil ich glaube, dass jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen und auch eine Predigt haben, ich glaube, dass Gottes Absicht ist, uns zu helfen, eine gute Perspektive auf die Dinge zu haben. Weil ein Prinzip bei dem, was wir betrachten und was wir sehen, ist, dass wir die Wirklichkeit, die Realität, Dankeschön, nicht sehen, wie sie ist, sondern wir sehen die Wirklichkeit, die Welt, wie wir sind. Das ist das Erste. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir manchmal so auf der Straße laufen, und manchmal kommen dir Menschen mit Hunden entgegen. Und ich laufe mit meinen Kindern zusammen und meine Kinder haben immer dieselbe Reaktion, wenn sowas passiert. Meine Kinder stürzen sich auf jede dieser Hunde, egal wie klein oder wie groß. Und was sie sagen, ist ungefähr Folgendes. Oh, was für ein süßer kleiner Hund. Und manchmal ist dieser süße kleine Hund eine deutsche Dogge. Ja? Und meine Reaktion jedes Mal, wenn so etwas passiert ist, bleib bloß weg, was für ein Monster. Egal wie klein oder wie groß der Hund ist. Unsere Reaktionen auf die Begegnung mit einem Hund könnten nicht unterschiedlicher sein. Warum? Weil wir die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Und meine Kinder sind Hundeliebhaber. Die lieben Hunde. Die schauen auf ihre Flecken, die schauen auf ihre süßen Ohren. Ich schaue nur auf eins bei den Hunden, auf ihre Zähne. Und für mich ist jeder Hund eine Bestie. Auch wenn er so mini ist. Eigentlich sehe ich keine kleinen Hunde. Für mich sind alle riesig. Und die Zähne vor allem. Meine Kinder schauen mit Begeisterung. Die haben Liebe für Hunde. So schauen sie auf die Hunde mit Liebe, durch die Brille der Liebe. Ich schaue Hunde an durch die Brille der Angst. Als ich ein Kind war, habe ich schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Einmal war ich umzingelt von 15 Schäferhunden in Rumänien. Und das sind Hunde, die keinen Spaß kennen. Also das sind wirklich Hunde, die gegen den Bären kämpfen, gegen Wölfe. Wir haben alles in Rumänien. Und die greifen die Herden an und diese Hunde gehen gegen den Bären. Eure Hunde, wenn die einen Bären sehen, die würden winselnd hinter euch sich verstecken. Das wette ich. Aber die Hunde nicht. Und Einmal bin ich gebissen worden von so einem Schäferhund. Ich war ganz allein auf einem Hügel. Ich habe Heidelbeeren gepflückt und dann kam so ein Schäferhund. Ich war allein da und bis ich da irgendwie entkommen bin, bin ich 1000 Tode gestorben. Und das zweite Mal, wie gesagt, war ich umzingelt von 15 solcher Hunde, kein Mensch weit und breit. Und ich habe auch gedacht, das ist mein Ende heute. Ja? Und diese Angst hat mich so geprägt, dass ich bis heute nicht anders auf die Hunde schauen kann. Mein größtes Glück ist, dass ich, ja, keine Ahnung, intelligent genug oder dumm genug war, um diese Angst meinen Kindern nicht zu übertragen. Also ich habe mir so oft auf die Zunge gebissen, ne? Wenn sie sich so auf die Hunde gestürzt haben von klein auf, weil ich bin auch da 1000 Tode gestorben. Weil ihr hättet nicht sehen wollen, was in meiner Fantasie passierte, als ich meine Kinder so zu einem Hund gehen sah. Aber wir schauen nicht auf die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und wenn ich ein ängstlicher Mensch bin, ich schaue auf einen Hund anders als ein Mensch, der nicht ängstlich ist, sondern Hunde liebt. Und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein. Eine Sache bei der Art und Weise, wie wir Dinge bewerten, ist, wie wir sind. Und der zweite Punkt, wie wir die Dinge sehen, so behandeln wir sie. Macht das Sinn für euch? Wie wir die Dinge sehen, so behandeln wir sie. Wenn für mich so ein Hund eine Bestie ist, die dich zerfleischt gleich, dann gehe ich nicht auf einen Hund zu. Also je größer der Abstand zwischen mir und einem Hund, umso besser. Wenn du Hunde liebst, dann wirst du den Abstand verkleinern, oder? Du umarmst so einen Hund. Wie wir die Dinge sehen, so behandeln wir die Dinge. Und eine Sache, die ein Problem darstellt, ist, wenn wir eine Perspektive haben, die unser Leben einschränkt und das Leben anderer Menschen einschränkt. Und deswegen glaube ich, dass wenn man eine falsche Brille oder eine, sag ich mal, eine negative, eine nicht förderliche Brille anhat, das bereichert das Leben nicht, sondern das macht das Leben, das eigene Leben, auch das Leben anderer Wesen, anderer Menschen schlecht. Und ich glaube, dass Gott jedes Mal, wenn er zu uns spricht, uns befreien möchte von Sichtweisen, von Perspektiven, die das Leben eher verkleinern, anstatt es größer zu machen. Gott möchte, dass die Menschen ein Leben ohne Grenzen. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Leben in Überfluss habt. Wenn ein Hund im Raum ist, ich habe kein Leben im Überfluss mehr. Könnt ihr mir das glauben? Mein Leben, mein Leberaum, mein schränkt sich komplett ein. Ich würde am liebsten so auf einem Stuhl steigen oder am besten da oben und da bleiben. Aber da lebt sich nicht schön. Da gucke ich dann mit Neid auf meine Kinder, die mit dem Hund springen und hüpfen und spielen und rennen. Und ich stehe nur da so von Angst erstarrt in der Ecke. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nicht so leben. Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Gott möchte, dass wir Leben in Überfluss haben. Und Gott möchte, dass er uns von diesen Perspektiven, die uns einengen und andere Menschen einengen, befreit. Und das ist mein Gebet, dass auch heute das passiert. Dass wenn wir hier rausgehen, nicht nur sagen, oh, vielleicht ist das war so eine akzeptable Predigt, da kann man schon was mitnehmen, sondern dass der eine oder der andere oder am liebsten, wenn ihr mich fragt, jeder nach Hause geht und sagt, nach dieser Lehre, die von Gott kam, möchte ich wieder in die Freiheit. Möchte ich das, was mich eingeengt hat, was mich festgehalten hat, loswerden. In der Bibel haben wir sehr viele Texte, von denen wir lernen können, wie man eine Perspektive erweitert. Und man kann aber auch sehen, wie oft Perspektiven, die eben wie eine dunkle Brille sind, Menschen in die Enge treiben. Eine Geschichte, die ich sehr mag und die glaube ich, so zur Weltliteratur gehört mittlerweile, ist die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und in dieser Geschichte spricht Jesus über drei Perspektiven, wie wir durchs Leben gehen können, wie wir auf Sachen und wie wir auf Menschen schauen können. Und ich werde so ganz schnell durch die Geschichte gehen und euch hier drei Perspektiven aufzeigen, die sich darin verbergen. Die Geschichte kennen wir, glaube ich, die meisten. Ich habe sie trotzdem als Text hier. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, erzählt Jesus. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meine Rückreise bezahlen. Verschiedene Menschen schauen auf einen Mann an diesem Tag. Und diese Menschen sehen sehr unterschiedliche Sachen. Die bewerten diesen einen Menschen ganz anders. Die erste Begegnung, die dieser Mensch mit anderen hat, ist die Begegnung mit den Räubern. Und die Räuber schauen auf diesen Mann und was sehen sie da? Was sehen sie? Die Räuber sehen ein Opfer. Das ist unser Mann. Und was machen Räuber? Die schlagen ihn zusammen und rauben ihn, nehmen ihm alles weg, was er hat, und lassen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Die rauben ihm fast das Leben. Man kann durchs Leben gehen mit einer Räubermentalität. Wie könnte man die Räubermentalität zusammenfassen? Räuber schauen auf die Menschen und denken, was deins ist, ist meins. Und heute früh wollte ich euch fragen, wie viele von euch gehen mit dieser Mentalität durchs Leben? Wie viele Räuber haben wir hier unter uns? Als ihr klein wart und Räuber und Polizisten gespielt habt, was wart ihr, Räuber oder Polizisten? Also, wie viele Räuber? Keine Räuber. Okay, einer hat sich getraut. Ja, ist schwer, so nach Räubern in einer Kirche zu schauen, oder? In der Kirche gibt es keine Räuber. Die Räuber sind da draußen. Wir sind keine Räuber. Wenn wir klein sind, sind wir Räuber. Als wir unsere Kinder klein waren, so vielleicht 2 Jahre alt, immer wenn wir in Urlaub waren, gab's was wurde es peinlich. Jedes Mal wurde es peinlich. Wir sind an den Strand gegangen, wir haben unser Zeug da ausgebreitet, unser Spielzeug für unsere Kinder. Und bis wir fertig waren, war unser Sohn, weil der war der Älteste, weg. Das war immer Standard so, ne? Wir haben auch die Lektion nicht gelernt und wir haben uns umgeschaut, wo unser Sohn, und wo war der? Der war bei den Nachbarn. Und er hat sich sofort irgendetwas geschnappt, ein Ball oder irgendetwas, und zack ist es zu uns zurückgerannt. Und für uns als Eltern war es immer richtig peinlich und schwer sozusagen, das gehört uns nicht. Und versuch mal einem anderthalb- oder zweijährigen zu erklären, dass das nicht seins ist. Habt ihr mal versucht? Probiert's und dann werdet ihr sehen, was passiert. Großes Theater. Die anderen Menschen schauen rüber, du kennst die nicht, du denkst, was denken die jetzt über uns, ne? Was machen wir jetzt? Und es war jedes Mal dasselbe. Und sagt, hey, weißt du, guck mal, wir haben doch hier den roten Ball, ist es unser Ball, oder den gelben Ball? Nein, der will den blauen Ball von den Nachbarn. Ja? Wenn wir klein sind, sind wir so, wie wir sind. Wenn wir groß sind, sind wir ja cleverer. Wir haben Masken, wir fallen, tun uns weh. Hast dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung, ja, kein Problem. Wir sind nicht mehr echt, oder? Tragen Masken. Und manchmal glauben wir auch, okay, wir sind keine Räuber. Aber ich will euch mal fragen, wer von euch ist mal in einen Raum gekommen, wo alle happy waren, und dann bist du reingekommen und als du weggegangen bist, war keiner mehr happy in diesem Raum. Wer hat das mal schon gemacht? Okay. Wer hat es andersrum erlebt? Du warst happy, du warst glücklich und dann kam ein Mensch zu dir, und nach kurzer Zeit warst du nicht mehr glücklich und happy. Wer hat das erlebt? Was passiert in so einer Situation? Da passiert genau das. Man spielt Räuber. Da gibt es Menschen, die Freude haben, bin ich gekommen, die Freude ist weg. Ich habe ihnen einfach die Freude geraubt. Kann man Menschen die Freude rauben? Kann man Menschen das Selbstwertgefühl ein Stück davon rauben? Kann man. Wie viele von euch haben das mal gemacht? Gemacht nicht? Wer hat es erlebt? Okay. Also man merkt, wenn wir über Rauben denken, denken wir oft so an materielle Sachen. Aber in Beziehungen rauben wir uns so oft Sachen. Und manchmal sind wir uns gar nicht bewusst. Räuber gehen durch die Welt und sagen, was deins ist, ist meins. Die zweite Gruppe oder die zweite Person, die auf diesen Mann schaut, ist der Priester. Der Priester kommt, schaut sich den Mann an, auch der Tempeldiener macht das auch, die verhalten sich ähnlich. Die schauen auf diesen Mann und obwohl man erwartet hätte, dass von Priester und Tempeldiener, dass das gutherzige Menschen sind, die jetzt helfen, die machen nur einen Bogen um den Menschen. Das ist der Individualist. Man kann durch die Welt gehen und mit einem individualistischen Leben auf die Menschen schauen. Wie denkt der Individualist? Der Individualist denkt, was meins ist, ist meins. Was meins ist, ist meins. Ich brauche nichts von dir, was deins ist, ist deins, aber was meins ist, ist meins. Also jeder mit seiner Sache. So, ja? Es gibt auch den Spruch, wenn jeder auf sich aufpasst, dann ist auf alle aufgepasst, oder? Wenn jeder für sich sorgt, dann ist für alle gesorgt. Das ist ein Spruch des Individualisten. Was meins ist, ist meins, was deins ist, ist deins. Die Leute wollen nichts von dir, aber bitte erwarte auch nichts von ihnen. Und die dritte Kategorie, ich gehe einfach schnell voran, weil ich heute früh schon darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Predigt nicht länger als 20 Minuten dauern darf. Die dritte Kategorie ist die des guten Samariters, der kommt und Jesus sagt, dass der auf diesen Mann schaut. Und wie schaut er? Da steht, er hatte Mitleid mit ihm. Das heißt, die Brille, durch die dieser Mann schaut, obwohl er eigentlich zu den Feinden Israels gehört und der da am Boden lag, war eigentlich sein Feind, der schaut durch die Brille des Mitleids, des Mitgefühls. Und was sieht er da? Der sieht nicht einen, den er ausrauben kann, der sieht nicht einen, der sagt, naja, seine Sache, Pech gehabt, tut mir leid für ihn, aber so ist das Leben, sondern er schaut hin und er sieht einen Mitmenschen. Das ist jemand, der sagt, hey, ich könnte auch an seiner Stelle sein. Der schaut durch die Brille des Mitleids, des Mitgefühls und er sieht ein menschliches Wesen da. Und deswegen sagt Jesus, der steigt ab, hilft, gibt, leistet erste Hilfe und dann kümmert er sich auch weiterhin um den Menschen. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir jeden Tag mit einer dieser Perspektiven durchs Leben gehen. Ich glaube, dass an manchen Tagen wir auch zwischen den Perspektiven wechseln. Da kannst du schon am frühen Morgen als Räuber unterwegs sein. Vielleicht zu Mittag bist du so als Individualist und abends bist du der gute Samariter. Ist das möglich? Manchmal ist das möglich. Aber ich glaube, dass es schön wäre, wenn man einfach mit einer Perspektive durchs Leben geht, was das eigene Leben, aber auch das Leben der anderen Menschen bereichert. Ich fasse zusammen, was wir gesagt haben. Du kannst durchs Leben gehen mit der Perspektive des Egoisten. Was deins ist, ist meins. Du kannst als Individualist durchs Leben gehen und jeden Tag sagen, was meins ist meins, was deins ist deins. Wir unterhalten uns so als Partner, aber mehr haben wir miteinander nicht zu tun. Oder du kannst mit der Perspektive des Altruisten durchs Leben gehen. Was meins ist, ist deins. So kann man die Perspektive des guten Samariters zusammenfassen. Was meins ist, ist deins. Ich teile gern mit dir. Ich möchte dein Leben bereichern. Die Frage ist, kann man, wenn man so eine Perspektive hat, die Perspektive wechseln? Ist ein Perspektivwechsel möglich? Also die gute Nachricht, die ich heute mitgebracht habe, ist, dass meine Perspektive verändert werden kann. Ich hätte gar nicht darüber geredet, wenn ich nur zu der Feststellung gekommen wäre, guck mal, wie du bist und leb damit. Also das wäre keine gute Nachricht gewesen. Aber die gute Nachricht ist, und dazu ermutigt uns die Bibel und Gott immer und immer wieder, dass egal wie du unterwegs bist, Änderung ist möglich. Du musst nicht in einer Perspektive gefangen bleiben. Du kannst deine Perspektive verändern. Ein Egoist kann zum Altruisten werden. Auch ein Individualist kann zum Altruisten werden. Wie geschieht so ein Perspektivwechsel? Weil bestimmt jeder, der sagt, ja, ich hätte sowas sowas sogar nötig. Ich kämpfe so lange mit einer Art zu sehen. Wie geht das? Und ich habe gemerkt, dass manchmal gar nicht viel fehlt. Manchmal brauchst du nur ein bisschen mehr Information. Es gibt eine schöne Geschichte von diesem Stephen Covey, der erzählt, wie er eines Tages in einer U-Bahn saß und weil er einen Vortrag halten musste in Kürze, hat er nochmal so über seine Unterlagen geschaut und versucht konzentriert, sich noch vorzubereiten. Als in dieser U-Bahn, an einer U-Bahn-Station, ein Vater reinkommt mit vier kleinen Kindern. Und weil noch ein Platz neben ihm frei war, setzt sich dieser Mann neben Stephen Covey und scheint so sehr in Gedanken verloren. Während seine Kinder durch die ganze U-Bahn-Abteilung laufen und ein Chaos veranstalten. Die sind laut, die schreien, die raufen miteinander, die fangen an, Menschen, die da die Zeitung lesen, einfach die Zeitung aus der Hand zu schlagen. Und es ist auf einmal, wie durch ein Wunder, eine ruhige Szene verwandelt sich in ein Battlefield, so eine Schlacht. Und dieser Mann, der Vater der Kinder, sitzt seelenruhig da, in Gedanken versunken und kriegt anscheinend nichts mit. Und unser Mann, Stephen Covey, der sagte, ich bin eigentlich so ein sehr gefasster Mensch, ich habe Geduld, aber der sagte, ich habe gemerkt, wie bei mir die Temperatur steigt und steigt und steigt und steigt. Und irgendwann sagte der, ich konnte es nicht mehr aushalten. Und ich habe den Mann angestupst und gesagt, guter Mann, merken Sie nicht, was Ihre Kinder tun? Und dann sagt er auf einmal, wacht dieser Mensch so wie aus einem Traum und sagt, oh, entschuldigen Sie, Sie haben recht, oh, die Kinder, was sie hier tun. Aber wissen Sie, sagt er, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo Ihre Mutter gestorben ist. Und ich selbst bin komplett durcheinander und ich glaube, meine Kinder sind auch komplett durcheinander. Und Stephen Covey sagt, in einem Augenblick die ganze Wut, die ganze Empörung, die ganze Frustration, die mich zum Kochen gebracht hatten, waren verschwunden. Und in einem Augenblick habe ich in meinem Herzen nur noch Mitleid, Mitgefühl und Liebe für diesen Menschen gespürt. Es waren nur zwei kurze Sätze. Es war nur ein Satz vielleicht. Aber dieser Satz hat komplett die Perspektive verändert. Er hat auf diesen Menschen, auf die Situation ganz anders geschaut. Und manchmal brauchen wir nur ein bisschen mehr Information und unsere Perspektive verändert sich. Habt ihr mal erlebt, dass du im Verkehr bist, du fährst und du sagst, hey, ist der tot? Was ist mit ihm? Wie fährt er? Also ich gehöre leider zu den Menschen, die sehr oft sowas erleben, ja. Lahme Ente und was er also, ne? Wir Adventisten schimpfen nicht, wir haben auch keine Fluchworte, anscheinend, angeblich. Doch, wir haben die, ja. Manchmal sage ich, hey, wie gut, dass wir keine Videokamera haben, wenn ich fahre. Wenn die Leute sehen, was der Pastor so alles von sich geben kann im Auto. Ja? Und oft, wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt, wenn jemand sich so langsam bewegt, du hast sofort eine Geschichte im Kopf, oder? Du hast eine Geschichte im Kopf. Du sagst, ach, der hat Zeit, den interessiert, der macht es absichtlich. Der genießt es jetzt, der sitzt da und grinst und sagt, haha. Und ich hab's eilig, weil ich muss die Predigt halten. Aber was wäre, wenn du auf einmal wüsstest, dass der jetzt einfach die Vorfahrt genommen hat oder der dich überholt hat wie ein Verrückter, ein Kind da hat, was unbedingt zum Krankenhaus muss, weil er einen Unfall gehabt hat? Wie würdest du dann darüber denken? Ist es nicht so, dass wenn wir ein bisschen mehr Informationen hätten, die in eine andere Richtung geht, unsere Perspektive sich komplett verändern würde? Und deswegen mein Tipp für heute, wenn du etwas erlebst, was du gar nicht verstehst, wo dir die Information fehlt, bau dir eine Geschichte auf, die zugunsten dieser Menschen ist. Ich weiß nicht, warum der so rast wie ein Verrückter, aber kann ich nicht so eine Geschichte in meinem Kopf machen und sagen, hey, bestimmt hat der, was weiß ich, was für Notfall. Der muss jetzt unbedingt zum Krankenhaus oder der muss. Und wenn du so denkst, du wirst sehen, dass du ganz anders mit der Situation umgehst, oder? Manchmal hilft Information, manchmal hilft eine Erfahrung. Wir sind immer wieder auf Tour mit unserer Familie. Wir haben einen Bus, den wir so zum Mobile Home, wie nennt man das? Wohnmobil umbauen. Und dann touren wir durch Europa. Und letztes Jahr waren wir in Kroatien. Wir sind die ganze kroatische Küste runtergefahren. Kroatien gehört mittlerweile zu der Europäischen Union. Ja? Also Kroatien ist nicht gefährlich, ist europäisches Gebiet. Aber irgendwann waren wir an der Grenze zu Montenegro. Montenegro ist nicht in der Europäischen Union, das wisst ihr vielleicht auch. Da gab es auch noch oben Bosnien-Herzegowina, da gab es Krieg vor einiger Zeit. So, und dann standen wir da und eigentlich war unser Plan, über Italien zurückzukommen, auch sicheres Gebiet, Europäische Union, ja, einfach von Kroatien rüber. Aber das Wetter war total schlecht in Italien, in Kroatien war das Wetter schlecht. Was machen wir? Ich bin so einer, der sagt, ich will über die Grenzen. Ja? Und ich sage zu meiner Family, so lasst uns mal nach Montenegro rein. Aber meine Family sagt, nee, nach Montenegro gehen wir nicht rein. Da können wir nicht einfach so da irgendwo übernachten. Da ist gefährlich. Und nach langem Hin und Her, weil wirklich das Wetter so schlecht war, wir haben einen Tag im Regen da verbracht, das hat keinen Spaß mehr. Komm, wir schauen uns mal was anderes, wenn wir schon in Italien nur Regen haben. Und dann haben wir uns über die Grenze getraut. Und auf einmal haben wir gemerkt, hey, Montenegro ist gar nicht so gefährlich. Meine Frau ist einmal zum Restaurant gegangen, musste auf Toilette, kommt zurück und sagt, Leute, ich lade euch alle zum Essen ein, zum Frühstück. So 4-Sterne-Restaurant. Ne? Ich sage, so kenne ich meine Frau nicht, so, ne? Dass die so spendabel ist, so plötzlich. Wir gehen rein und merken, Spottpreise, super, super Meerblick. Ich sage, ich liebe Montenegro, meine Frau. Wir waren nicht mal so halb durch Montenegro gefahren. Ich sage, hier müssen wir unbedingt wiederkommen. Ich sage, okay, krass. Okay, aber irgendwann waren wir im Süden Montenegros und da fängt Albanien an. Albanien. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen auch nach Albanien. Ich sage, naja, also okay, Montenegro war jetzt okay, aber Albanien, also Albanien, das sind andere Menschen, ne? Das sind auch keine Christen. Es ist nicht nur, nicht, dass es nicht die Europäische Union ist, aber da geht man nicht rein. Aber wir sind auch nach Albanien reingegangen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, war genauso. Wow, hier wollen wir unbedingt wiederkommen. Manchmal, damit du einen Perspektivwechsel vornimmst, musst du eine andere Erfahrung machen. Und dazu gehört manchmal Mut. Und ich würde euch gerne heute Mut machen, den Mut zu haben, neue Erfahrungen zu machen. Gerade da, wo man denkt, nee, auf keinen Fall. Ich weiß, dass man früher auch über Rumänien so gedacht hat. Deswegen bin ich mutig. Ne? Jetzt, das Nächste, was auf meinem Plan steht, ist Marokko. Jetzt geht es nach Afrika. Ne? Aber da müssen wir auch noch ein bisschen diskutieren in unserem Familienkreis. Aber wenn du eine Erfahrung machst, wirst du oft sehen, wie deine Perspektive sich ändert. Und manchmal brauchst du einen anderen Menschen, der dir hilft. Weil du so verfangen bist in deiner Perspektive, dass du gar nicht siehst, was du nicht siehst. Okay? Und eigentlich habe ich heute nicht für dich gepredigt, der mir zugehört hat, sondern ich habe für deinen Nachbarn gepredigt. Und ich brauche deine Unterstützung jetzt. Und ich bitte dich, dass du deinen Nachbarn anstupst und sagst, hey, du brauchst einen Perspektivwechsel. Mach mal das bitte. Das war eine Predigt für dich. Mach mal das, sag. Das war für dich, du brauchst einen Perspektivwechsel. Und wenn es vielleicht so ist, dass du den neben dir gut kennst, dann könnte es sein, dass er dich fragt, und wo brauche ich einen Perspektivwechsel? Vielleicht kannst du den Nachbarn fragen, wo brauche ich einen Perspektivwechsel? Und ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Weil manchmal ist wirklich so wie im Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, ja? Aber oft trauen wir uns nicht. Ich sehe was, was er nicht sieht, aber die ganze Welt sieht, was er nicht sieht. Nur er sieht nicht, was er nicht sieht. Und wenn wir aber gute Menschen sind, gute Samariter, da sagen wir, ich sehe was, was du nicht siehst und ich sag's dir. Es kann sein, dass es ein bisschen komisch wird, dass der andere sagt, nee, das stimmt gar nicht. Aber wenn du Liebe im Herzen hast, dann hilfst du einem anderen Menschen zu sehen, was er nicht sieht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr in eurem Leben, dass ich in meinem Leben erlebe, dass Perspektivwechsel möglich ist. Und dass, wenn ein Perspektivwechsel passiert, gerade da, wo ich gefangen bin, wo ich auf engstem Raum lebe, Gott mich in die Weite führt. Und ich wünsche jedem, der heute da war, dass er in dieser Woche schon erlebt. Dass du erlebst, wie Gott dir helfen kann, Perspektive zu wechseln und dein Leben in die Weite zu leben. Jedem auf viel Erfolg. Es ist nicht immer leicht, aber es ist möglich. Amen. Ich lade euch ein, dass wir auch dafür beten. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und gemeinsam ein Gebet sprechen. Unser Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir an diesem Ruhetag, an diesem Sabbattag hier zusammenkommen können und dann, dass wir uns gegenseitig bereichern. Ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für die Gemeinschaft, ich danke dir für all die Gaben und Fähigkeiten, die hier zum Einsatz kommen und die unser Leben bereichern. Ich möchte dir aber auch danken für die Möglichkeit, von dir zu lernen, von deinem Wort, von der Bibel. Und ich danke dir für deine Absicht, uns in die Weite zu führen, in die Freiheit. Du möchtest, dass jeder Mensch Leben in Überfluss hat, nicht Leben auf Sparflamme. Und deswegen möchtest du uns auch helfen, da wo wir mit einer negativen Perspektive unterwegs sind, dass wir Änderungen vornehmen. Und so bitte ich dich, dass du jedem hilfst, denjenigen, dem eine Information helfen könnte, dass er diese Information bekommt. Denjenigen, die eine Erfahrung brauchen, bitte ich dich, Gott, dass du ihnen den Mut schenkst und die Möglichkeit schenkst, diese Erfahrung zu machen. Und denjenigen, die einfach einen Menschen brauchen, der mutig genug ist und der auch liebevoll genug ist, um ihnen zu sagen, was sie nicht sehen, ich bitte dich, dass du diesen Menschen zur Seite stellst. Und für uns alle bitte ich dich, dass du uns die Fähigkeit schenkst, diese neuen Erkenntnisse anzunehmen und unser Leben anzupassen. Änderungen nicht zu befürchten, sondern sie zu umarmen. Ich habe alles im Namen Jesu gebetet und ich danke dir für alles. Amen.